Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Marco Bezzecchi holt im Regen von Argentinien seinen allerersten MotoGP-Sieg. Francesco Bagnaia wirft sein Rad weg oder sein Bike weg und ist am Ende nur auf Platz 16. Und wir haben nach diesen ersten zwei Rennen ein durchaus sehr, sehr spannendes WM-Bild. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Magazin, was ihr auf meinsportpodcast.de hören könnt und überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer mache ich das wieder mit den beiden Kolleginnen und Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane.
Hallo.
Und auf der anderen Seite Gerald Dierenberg. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Gerald, wie war das Rennen? Also wie war das Rennwochenende aus deiner Sicht? Wir haben am Sonntag ein Regenrennen gehabt, darüber müssen wir gleich noch sprechen. Wir haben ein Sprintrennen gehabt mit einem durchaus überraschenden Sieger und wir haben am Ende doch durchaus ein sehr unterhaltsames Wochenende gehabt, oder?
Ja, vor allem das Wetter hat halt hier auch eine große Rolle gespielt. Es war Anfang der Woche eigentlich noch ziemlich warm und sonnig in der Region von Argentinien im Nordwesten. Aber dann hat das Wetter einfach umgeschlagen und es hat fast sich so angefühlt wie oft Le Mans im Mai, ja, wo wir auch oft schlechtes Wetter haben, oder in Valencia im November, wo es dann auch oft bewölkt, kühl und regnerisch ist. Es hat natürlich eine große Rolle gespielt. Auf der anderen Seite Sprintrennen spektakulär wie immer, wurde sicher wieder hart gefahren, aber ein Brad Binder, der sich da durchgesetzt hat von Startplatz 15, absoluter Wahnsinn. Und dann Regenrennen, das erste des Jahres. Wir haben ja so viele junge Fahrer diesen Generationenwechsel da durchgemacht in den vergangenen zwei, drei Jahren. Und dass da ein Bezzecchi hier so eine Bombenleistung im Regen abliefert, ist einfach grandios. Dafür kann man ihm nur gratulieren. Megatalent, also da haben wir einen der neuen Regenspezialisten im Feld gefunden.
Wir haben einen neuen Regenspezialisten im Feld gefunden und darüber sprechen wir natürlich aber auch gleich. Aber wir müssen vorher nochmal darüber sprechen, Juliane, dass es extrem viele Verletzte an diesem Rennwochenende gibt. Auch schon im ersten Wochenende, wir haben ja schon nach Portimao darüber gesprochen, aber jetzt inzwischen haben wir mehrere Fahrer, die nicht mit teilnehmen können und wo wir sagen können, vielleicht fallen die auch für längere Zeit aus. Wer fällt aus? Marc Marquez fehlte an diesem Wochenende, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Juan Mir, habe ich noch wen vergessen?
Pol Espargaró,
genau.
Den schlimmen Sturz im Training am Freitag in Portimao hatte, der wahrscheinlich auch deutlich länger ausfallen wird als die anderen. Man spricht da von 1,5 bis 2 Monaten, weil er sich da ja nun wirklich ordentlich zerlegt hat. Zum Glück kann er sich einigermaßen wieder bewegen, aber er hat sich halt auch den Kiefer gebrochen. Das muss wirklich ungeheuer schmerzhaft sein. Und wenn man sich vorstellt, sprechen, essen, das hängt ja alles damit zusammen. Also das wird eine lange Genesungszeit in Anspruch nehmen. Da kann man ihm nur alles Gute für wünschen. Aber du sagtest es, wir haben auch einige andere verletzte Kandidaten schon nach dem Rennwochenende in Portimao gehabt. Beim letzten Podcast war noch nicht ganz klar, ob Miguel Oliveira auch für Argentinien ausfallen wird. Das hat sich dann am Montagabend bestätigt. Er hat sich wohl keine Knochenbrüche zugezogen, aber die rechte Hüfte ist geprellt und bereitet ihm noch Schmerzen. Und deswegen wollte man da kein Risiko eingehen, ihm die Zeit geben, sich ordentlich zu erholen und zu regenerieren, und hat ihn da rausgenommen. Und an dem Wochenende jetzt selbst ist Joan Mir noch ausgefallen. Der ist im Sprintrennen gleich zu Beginn relativ arg gestürzt. Man hat das erst gar nicht so richtig im Kamerabild gesehen, aber es war in den Replays zu sehen, dass es wirklich ein fieser Highsider war. Also er ist da ordentlich durch die Luft geflogen, hart aufgeprallt, hat sich da dann eben verletzt, ist am Medical Center untersucht worden, später noch ins Krankenhaus gekommen, war immer bei Bewusstsein, konnte sich auch artikulieren, aber hatte eben Schmerzen und auch Schwindelgefühle. Und hat man dann Untersuchungen durchgeführt, wollte noch den Sonntagmorgen abwarten, hat dann aber vor dem Warm-up entschieden, wir nehmen ihn hier raus. Er hat laut des Teams ein Schädel- und Halswirbeltrauma erlitten und damit kann man natürlich kein Rennen über 25 Runden bestreiten. Und ja, aus Schutz für sich selbst und auch für die anderen hat man da gesagt, nee, wir brechen hier ab. Er fährt nach Hause und versucht sich dort in den nächsten 2 Wochen zu regenerieren, zu erholen, um dann in Austin hoffentlich wieder fit zu sein. Und dort erwarten wir dann eigentlich auch zumindest Marc Marquez wieder und hoffentlich auch Miguel Oliveira. Bei Enea Bastianini hofft man auch, dass bis Austin das Schulterblatt wieder ordentlich zusammengewachsen ist. Da war ja keine OP nötig. Aber das ist natürlich immer so eine Geschichte, den richtigen Zeitpunkt da zu finden, zurückzukehren, nicht zu früh wieder aufs Bike zu steigen. Denn wenn man dann stürzt, ist der Schaden umso größer. Also warten wir mal ab. Aber wir drücken natürlich die Daumen, weil so ein Starterfeld mit nur 17 Fahrern wirkt natürlich schon arg ausgedünnt. Also das gab es in der Form bei einem regulären Rennen, wenn man jetzt mal so Restarts und derlei Geschichten außer Acht lässt, ist letzte Mal 2011. Mhm. Also das ist wirklich eine ungewöhnliche Situation.
Habe ich auch noch gedacht gestern, als ich die Startaufstellung gesehen habe, habe ich gesagt, das ist schon sehr, sehr verwaist. Aber die Verletzungen geben natürlich auch anderen Fahrern Chancen, dann ja mal wieder MotoGP-Luft zu schnuppern. Und einer davon ist Jonas Folger. Gerald, Jonas Folger wird ab dem Austin Grand Prix zum Einsatz kommen. Für wen? Und gibt es vielleicht auch eine Chance für Stefan Bradl?
Ja, also aus deutschsprachiger Sicht sind das natürlich gute Nachrichten, dass der Jonas Folger hier wieder zurückkehren wird. Er wird Pol Espargaro im Tech3-Team ersetzen. Also das Team kennt er ja bestens, da ist er 2017 fast eine ganze Saison gefahren. Er ist im vergangenen Herbst schon Testfahrten für KTM gefahren und dann bei diesen Wintertests im Februar auch in Sepang. Aber er ist jetzt nicht hier so extrem viel gefahren wie Dani Pedrosa. Das heißt, er kennt zwar das Motorrad, er kennt das Team, aber wie genau er das Motorrad jetzt wirklich kennt und vor allem wenn wir daran denken, wie hoch das Level in der MotoGP ist, glaube ich, muss man ein bisschen mit den Füßen am Boden bleiben und ihm jetzt auch mal die ersten Rennwochenenden, die er fahren wird, wie lange Pol ausfallen wird, wissen wir jetzt natürlich nicht genau, aber Jonas wird jetzt sicher zu einigen Renneinsätzen kommen. Er wird jetzt einfach ein bisschen Zeit brauchen, um hier auch wieder auf Renntempo zu kommen, ja, weil, okay, Superbike, WM ist er gefahren noch vor gar nicht allzu langer Zeit, aber MotoGP ist dann doch mal wieder ein anderes Level. Und er wird einfach da Zeit brauchen, um den Anschluss zu finden und um zumindest einmal im Mittelfeld mitzufahren. Aber es sind natürlich für ihn tolle, tolle Nachrichten, dass er hier zum Einsatz kommt und wieder MotoGP-Rennen fahren darf.
Und Stefan Bradl?
Ja, Stefan Bradl ist offen. Also rein theoretisch ist er der Ersatzfahrer für Honda, falls jetzt Marquez oder Juan Mir in Austin nicht fahren können. Bei Marquez geht man aber davon aus, wie Juliane gesagt hat, dass er in Austin dabei sein wird. Bei Juan Mir muss man jetzt abwarten, weil eben diese Verletzung war erst jetzt am Samstag. Jetzt sind wir 2 Tage danach, wo wir den Podcast aufnehmen. Da wird man erst in einer Woche oder so sehen, bei weiteren Untersuchungen, wie es ihm geht und ob er in die USA reisen kann. Und dann wird wahrscheinlich Honda eine Entscheidung treffen, wer dort fahren wird. Falls Juan Mir nicht fahren kann, wird es wahrscheinlich Stefan Bradl sein.
Gestern bei Servus-Tab vor wurde nämlich auch schon spekuliert wegen Stefan Bradl und da habe ich gedacht, da frage ich nochmal nach. Also Jonas Folger wird in Austin dann zu einem ersten Einsatz kommen und dann werden wir natürlich dann auch hier darüber sprechen bei Starting Grid, dem MotoGP-Talk. Bevor wir über das Rennen sprechen, müssen wir aber natürlich jetzt, weil es im neuen Kalender drin ist, über das Sprintrennen sprechen. Und Juliane, du hast es eben gesagt schon, Brad Binder hat das Sprintrennen gewonnen mit einer wahnsinnigen Aufholjagd, ne, das hat Gerald gesagt, von Platz 15 vor Marco Bezzecchi und Luca Marini. Wie ist das Rennen abgelaufen?
Ja, mit Brad Binder hat wirklich einer gewonnen, den man gerade für den Sprint über die kurze Distanz jetzt nicht so unbedingt auf dem Zettel hatte. Es heißt ja immer, Sprintrennen nur 12 Runden, da braucht man eine gute Startposition, um da wirklich vorne mitmischen zu können. Brad Binder ist noch nicht mal in Q2 eingezogen, ergo von Startplatz 15 ins Sprintrennen gegangen. Und hat alle Lügen gestraft, denn er hatte wirklich einen absoluten Raketenstart. Also außenrum am halben Feld schon in den ersten Kurven vorbei und Ende der ersten Runde lag er auf Platz 3. Und dann hat er sich ja im Laufe der nächsten 2 Runden noch die anderen vor ihm zurechtgelegt und nach der 3. Runde lag er in Führung und hat die auch nicht mehr abgegeben. Also das war wirklich eine starke Vorstellung von ihm. Hat sich ehrlich gesagt so am Freitag noch nicht angekündigt, weil KTM jetzt nicht unbedingt im Spitzenfeld da eine Rolle gespielt hat. Aber wir wissen, Brad Binder ist ein Mann, der im Rennen immer noch eine Schippe drauflegen kann, mit dem man rechnen muss. Und jetzt ist er nicht nur der Sonntagsmann, sondern eben auch der Samstagsmann fürs Sprintrennen. das war wirklich ein unglaublicher Husarenritt da in der ersten Runde. Und wie er das dann auch durchgezogen hat, hinten raus dem Druck von hinten standzuhalten, weil ja dann noch Marco Bezzecchi wirklich nah rankam. Ich glaube, im Ziel haben die beiden nur ein paar Hundertstel getrennt. Dem dann auch noch standzuhalten, also Respekt, neuer Sprintkönig, Brad Binder, der zweite Sprintsieger in der Geschichte. Also das kann man sich schon gefallen lassen. Und das war natürlich für ihn auch ja eine super Bestätigung nach so einem doch eher durchwachsenen Rennwochenende bis dahin mit dem 15. Startplatz. Aber da hat er wirklich ein Meisterstück abgeliefert.
Im Rennen an sich lief es nicht gut für Brad Binder. Er ist zwischendurch weggerutscht, konnte zwar nochmal auf die Maschine drauf, ist aber am Ende mit 48 Sekunden Rückstand ist er ins Ziel gefahren auf Platz 17. Er und Bagnaia waren die beiden, die keine Punkte bekommen haben. Beide sind von Maschine gerutscht und sind dem Feld hinterhergefahren und hatten darauf gehofft, dass vielleicht noch ein oder zwei ausfallen, damit sie dann auch noch in die Punkteränge kommen. Über Francesco Bagnaia sprechen wir jetzt gleich, weil wir müssen über den Dreifachtriumph von Ducati sprechen bei diesem Rennen in Termas de Rio Hondo. Jedes Mal mache ich es kaputt. Marco Bezzecchi gewinnt vor Johann Sarko und Alex Marquez. Und Gerald, in Johann Sarko werden wir natürlich gleich noch einen Fahrer haben, über den wir unbedingt sprechen müssen. Aber Marco Bezzecchi hat hier eine unglaublich souveräne Vorstellung abgeliefert. Gleich in der ersten Kurve auf Platz 1 zuvor gefahren. Und diesen Platz hat er nicht wieder weggegeben. Zwischendurch mit 6-7 Sekunden vor dem Feld hergefahren. Und am Ende ist ein Sieg mit 4 Sekunden dort rausgekommen. Das war souverän, wie souveräner nicht sein kann, dieses Rennen.
Absolut. Und er hat sich natürlich gleich am Anfang die beste Position im Feld gesichert, wo er auch keine Gischt von irgendwelchen Vorderleuten hatte. Das war sicher auch ein absoluter Vorteil für ihn, weil es haben sehr viele Fahrer im hinteren Teil, also im Mittelfeld, vor allem in der Verfolgergruppe gesagt, sie haben in manchen Abschnitten fast nichts gesehen. Bei manchen Fahrern ist das Visier angelaufen, die Gischt war hoch. Also sehr katastrophale Sichtverhältnisse. Manche haben gesagt, so schlimm haben sie es noch nie erlebt. Weil zu der Gischt auch dazu kommt, dass die Strecke generell relativ schmutzig war, weil auf dieser Rennstrecke nicht so viel Rennbetrieb herrscht wie auf vielen europäischen Rennstrecken. War im Trockenen auch am Freitag ein Problem, muss man dazu sagen. Im Regen hast du diesen ganzen Dreck am Visier und auch vorne auf der Kanzel, das Windschild, haben Leute gesagt, da konntest du überhaupt nicht mehr durchschauen, also absolut schlecht. Und das war ein Vorteil von ihm. Auf der anderen Seite, du musst diesen Vorteil auch nutzen können. Und er hatte insgesamt, glaube ich, einen Rutscher, den wir im Fernsehen mal gesehen haben, wo er nachher gesagt hat, das war ein bisschen brenzlig, aber ansonsten, glaube ich, ist er ein absolut perfektes Rennen gefahren. Ja, besser kann man ein Regenrennen nicht fahren. Der ist den Leuten weggezogen, hat kontrolliert am Ende, ein bisschen Speed rausgenommen. Der war ja über 7,5 Sekunden schon weg. Also das war schon eine Machtdemonstration. Und er hat nachher gesagt, als er den Regen gesehen hat, also blicken wir nochmal auf den Samstag, da war er ja Zweiter, hat ja Juliane gesagt, dass er im Trockenen hier schon fast Brad Binder geschlagen hat. Da hat man schon gesehen, dass Bezzecchi irgendwie an diesem Wochenende on fire war. Und er hat dann nach dem Regenrennen gesagt, als er den Regen gesehen hat, hat er ein bisschen Angst bekommen, weil Regen jetzt nicht so seine Stärke war. Aber Hut ab, absolutes Traumrennen, perfekt, kann man nur gratulieren. Was sehr bemerkenswert ist an diesem Podium, du hast es angesprochen, wir haben drei Ducati-Fahrer auf dem Podium und wir haben Fahrer von drei verschiedenen Satellitenteams auf dem Podium. Also das zeigt, die wir auch schon so oft angesprochen haben, diese breite Masse von Ducati-Fahrern und Teams, die so stark aufgestellt sind. Also das ist auch ein Novum in der Geschichte und ich glaube, das ist in der modernen MotoGP-Ära seit 2002 zum ersten Mal überhaupt passiert, dass Fahrer von drei verschiedenen Satellitenteams auf dem Podium stehen.
Marco Bezzecchi hat von Anfang an die Pace bestimmt und du hast es gesagt, er ist dieser Gischt aus dem Weg gegangen und Giuliani, diese Strecke in Argentinien wird nicht häufig benutzt und der Dreck war schlimm für alle Fahrer, was Gerald gerade gesagt hat. Am Ende ist es dann wirklich so, wenn man vorne wegfährt, man hat keine Gischt von anderen, man kann einfach sein Tempo fahren und kommt ja auch vielleicht dann, kann dann auch besser sehen, was auf der Strecke passiert, weil wir hatten ja zwischendurch immer wieder diese nassen Stellen, wo Slicks einfach überhaupt nicht angebracht gewesen wären.
Nee, um Gottes Willen, also das war ja wirklich im Gegensatz zum Qualifying, wo wir ja dann am Ende Leute mit Slicks gesehen haben, die bewiesen haben, okay, das Risiko lohnt sich. Es ist fahrbar mit dem profillosen Reifen, aber das waren ja ganz andere Verhältnisse als dann am Ende im Rennen am Sonntag. Das war wirklich full wet, also vollkommen durchnässte Strecke und Gerald hat es angesprochen, selbst im TV-Bild, die Gischt war wirklich extrem. Alex Rins, der zwischenzeitlich wirklich gut im Rennen lag auf Platz 5, der hat gesagt, ich habe gar nichts mehr gesehen, ich habe meine Linien nicht gesehen, ich habe die Curbs nicht gesehen, ich habe die weißen Streckenbegrenzungen nicht gesehen. Also das war dann streckenweise auch wirklich Blindflug für manche Fahrer. Und bei Alex Rins, das hat Gerald auch angesprochen, kam noch hinzu, dass das Visier beschlagen ist. Also der ist dann auch wirklich wie ein Stein zurückgefallen. Das hat einige Fahrer in ihrer Rennperformance dann auch tatsächlich merklich beeinträchtigt und beeinflusst. Und wenn du vorneweg fährst, so wie Bezzecchi, dann hast du das Problem mit der Gischt eben schon mal nicht. Aber du musst es natürlich bei solchen Bedingungen auch erstmal nach Hause bringen. Wir haben es angesprochen, da einen Fehler zu machen. Man hat es auch bei Bagnaia gesehen, der auf Platz 2 liegend gestürzt ist. Das passiert so schnell, selbst wenn du gefühlt gar nicht anders bremst oder gar nicht anders ans Gas gehst. Auch wenn du nur ein bisschen neben der Linie bist, bist du weg vom Fenster. Es ist wirklich unberechenbar und da kann man auch fast niemandem einen Vorwurf machen, weil da ist man dann an einer bestimmten Stelle auch Passagier. Aber Bezzecchi hat das wirklich bravourös durchgezogen. Ich war selber überrascht, er wahrscheinlich auch, weil, wie angesprochen, mochte er den Regen eigentlich nicht so, sagte selber, ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Ich wollte eigentlich ein Trockenrennen. Da hätte ich mir ein Podium oder vielleicht sogar den Sieg vorstellen können. Umso beeindruckender diese dominante Fahrt. Von vorne weg ein Rennen so zu kontrollieren, das braucht Nerven und das braucht auch Kontrolle über das Bike und ja über die Renndistanz. Zu schauen, okay, nicht überpacen, weil man hat ja dann zwischendurch gedacht, Gott, der hat so viel Vorsprung, der fährt so viel schneller als die anderen, nicht, dass er es wirklich noch wegschmeißt, aber er hat es wirklich von vorn bis hinten wirklich gut gemanagt, am Ende ein bisschen rausgenommen, um das Ganze sicher ins Ziel zu bringen, aber er hatte dann immer noch über 4 Sekunden Vorsprung, also das war wirklich ja, meisterlich von ihm. Und da sind wir auch schon beim Thema, er hat ja nicht nur den Sieg geholt, den ersten in der Königsklasse, sondern er ist jetzt auch WM-Leader. Also das ist natürlich so die Kirsche auf der Torte zu diesem wirklich grandiosen Wochenende für ihn und auch für das Team von VR46 von Valentino Rossi. Der erste Sieg in der Königsklasse, es ist natürlich auch nochmal so ein Befreiungsschlag und ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Bezzecchi in dieser Saison auf dem Podium sehen. Selbst Bagnaia, der ihm zu diesem Premierensieg gratuliert hat, hat gesagt, also ich glaube, wir werden ihn noch einige Male da vorne mitfahren sehen. Er ist wirklich konkurrenzfähig und er wird es wahrscheinlich über die gesamte Saison hinweg sein.
Und Ducati hat insgesamt einen hervorragenden Eindruck mal wieder gemacht. 1-2-3, das Podium war komplett Ducati. Gerald, du hast es eben gesagt, alles drei Satellitenteams, die dort die Podiumsplätze stellten. Auf der 2 Johann Sarko, der meiner Meinung nach ein fantastisches Rennen gefahren ist. Und auch Alex Marquez hat sich ja wirklich gut gehalten. Alex Marquez hatte nach dem Training die Pole Position inne, musste die dann an Marco Bezzecchi abgeben und am Ende dann auch noch Johann Sarko vorbeilassen. Aber sowohl Sarko als auch Marquez sind bärenstarke Rennen gefahren. Für mich allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, Johann Sarko gestern der Fahrer des Rennens. Für dich auch?
Ja, also er kommt hier, bekommt den Ruf, wo kommt denn der her am Ende des Rennens? Ja. Ich meine, in Portimao haben wir es gesehen im Trockenen, wo er in den letzten Runden dann noch einige Plätze gut gemacht hat und jetzt hier im Regen auch. Ich meine, der war zu einer, seine schlechteste Platzierung war Platz 8 im Rennen. Ja. Nach 7 Runden war der 8. ungefähr und hat zu dem Zeitpunkt um die 7 Sekunden Rückstand auf Alex Marquez gehabt. Ja. Er hat selber gesagt, er hat die Spitze überhaupt nicht mehr gesehen. Ja, und er hatte dann sich freigefahren aus den Verfolgern und guten Grip gefunden, sich in Reifen gut eingeteilt und ist hier einfach souverän immer weiter nach vorne gekommen. Ja. Also rein theoretisch, wenn das Rennen noch 5 Runden weitergeht, vielleicht kriegt er noch ein Bezzecchi. Na, glaube ich nicht. Ja. Aber eben diese starken Schlussphasen von Sarko sind schon etwas sehr Beeindruckendes, weil wir es jetzt eben bei beiden Rennen im Trockenen und im Nassen gesehen haben. Also wer weiß, was wir da alles noch für tolle Schlussattacken von ihm in den kommenden Rennen sehen werden.
Johann Sarko war also wirklich richtig gut drauf und Alex Marquez war auch richtig gut drauf. Das war insgesamt ein sehr, sehr gutes Rennen für die Ducati. Einer, der wird nicht zufrieden gewesen sein, Francesco Bagnaia, weil den hat es nämlich kurz vor dem Schluss, hat es den rausgetragen, er ist weggerutscht. Und Juliane, wir können niemanden und auch Francesco Bagnaia kann niemanden einen Vorwurf machen, das war er ganz alleine, der da runtergefahren ist von der Strecke.
Ja, und er ist in dem Punkt auch wirklich sein ärgster Kritiker. Also er war nach dem Rennen natürlich entsprechend geknickt und hat gesagt, ich dachte eigentlich, ich habe diese Fehler aus dem vergangenen Jahr, dort ist er ja einige Male gestürzt, ausgefallen, auch wenn er am Ende trotzdem Weltmeister geworden ist. Ich habe gedacht, ich habe diese Fehler ausmerzen können, bin ein besserer Fahrer geworden, aber das bin ich wohl nicht. Gut, so extrem würde ich es jetzt an seiner Stelle nicht formulieren. Es waren tricky Bedingungen. Wie gesagt, bei solchen nassen Verhältnissen kann so ein Fehler schnell passieren, aber er hätte halt nicht passieren müssen. Ne? Also es sind relativ wenig Fahrer gestürzt, obwohl es so widrig war vom Wetter her. Und dann erwischt es natürlich ausgerechnet den amtierenden Weltmeister Francesco Bagnaia und dann auch noch auf Platz 2 liegen. Der hatte sich gerade an Alex Marquez vorbeigeschoben und anderthalb Runden später liegt er auf dem Hosenboden. Das ist natürlich unglücklich und die Leute am Kommandostand von Ducati haben auch alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil das wären natürlich wieder wichtige 20 Punkte fürs WM-Konto gewesen, nachdem er ja im Portimao alles abgeräumt hat, was ging mit Sprints und Rennsieg. Aber dieses Wochenende lief es nicht so glatt für ihn, muss man sagen. Er hatte da gerade aus dem Ducati-Lager, also von den eigenen Markenkollegen, ordentlich Konkurrenz im Rücken und dann eben auch vor sich. Er war zwar im Kampf ums Podest dabei, dann im Regenrennen, hat es aber eben leider weggeschmissen. Und insofern war es dann leider ein bisschen ein gebrauchtes Rennwochenende für ihn, dadurch, dass er eben auch die WM-Führung verloren hat. Aber gut, abhaken, Krone richten, weitermachen. Er weiß, er hat alles, was es braucht, um den Titel zu verteidigen, muss ich natürlich an die Nase fassen und sagen, solche Fehler dürfen nicht zu oft passieren. Aber wir haben eben auch mit den Sprintrennen und den Hauptrennen so viele Rennen wie noch nie im Kalender. Und dass da eben auch mal ein Ausreißer nach unten oder ein Sturz passiert, das ist auch für einen Weltmeister ja keine Schande. Und insofern würde ich das jetzt nicht zu hoch hängen. Es ist schade, aber eben auch den Bedingungen geschuldet. Er sagt selber, er kann sich es nicht wirklich erklären. Er hat in der Kurve nichts anders gemacht als die 16 Runden davor. Aber wie gesagt, im Regen ist sowas schnell passiert und da ist auch ein Weltmeister nicht vorgefeit.
Auf der Ducati haben Jorge Martin auf Platz 5, Luca Marini auf der 8 und Fabio Di Giannantonio auf der 10 das Rennen vervollständigt. Francesco Bagnaia, wie gesagt, der Erste, der keine Punkte bekommen hat, auf der 16. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir mal über die anderen Teams sprechen und über, juhu, gute Nachrichten für Yamaha. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP Talk in Kooperation mit motorsporttotal.com.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Franco Morbidelli sorgt für gute Nachrichten bei Yamaha. Er hätte beinahe sogar noch einen Podiumsplatz ergattern können, aber Johann Sarko war am Ende zu unwiderstehlich und war zu stark und hätte beinahe sogar noch, wenn er 3-4 Runden mehr gehabt hätte, vielleicht sogar noch auf Marco Bezzecchi aufschließen können. Franco Morbidelli ist auf Platz 4 gefahren, Fabio Quartararo auf Platz 7. Gerald, konnte man das Seufzen bis nach Deutschland hören von Argentinien aus der Yamaha-Box?
Ja, absolut. Vor allem das Wochenende hat schon interessant begonnen, dass bereits am trockenen Freitag Morbidelli schneller war als Quartararo. Und Quartararo hat gemeint, er hat hier einfach keinen Grip, keine Traktion am Kurvenausgang. Und interessanterweise ging das bei Morbidelli einfach besser. Ich meine, der Zeitunterschied war jetzt nicht riesig, da ging es um 1,5-2 Zehntel. Ist aber fürs Qualifying natürlich entscheidend und Morbidelli hat sich dann auch im Sprint gleich mal super positioniert in den ersten Runden, hat das Rennen angeführt, bevor der Brad Attack Brad Binder gekommen ist. Und ja, Morbidelli hat gekämpft und sich präsentiert wie in alten Zeiten und hat auch im Sprint als Vierter nur knapp das Podium verpasst und es war sicher seine beste Performance seit Jerez 2021, wo er das letzte Mal am Podium war und dann diese langwierige Knieverletzung kam, dann der Teamwechsel und so weiter. Also das war wirklich eine Auferstehung, die dringend notwendig war und im Rennen auch. Also er hat sich da auch wieder in der Anfangsphase gut positioniert. Die drei Ducatis sind vorne weggefahren und er hat versucht, da mitzuhalten. ist da auch sehr, sehr lange mitgefahren und musste dann am Ende ein bisschen einfach abreißen lassen. Aber trotzdem, das ist der Morbidelli, den wir sehen wollen, wo wir wissen, dass er das kann. Ja, er hat mit der Yamaha Rennen gewonnen und hat hier ganz klar Quartararo im Griff gehabt. Okay, Quartararo hatte auch Pech im Hauptrennen, vor allem als da in der Anfangsphase die Berührung mit Nakagami gab und er ist ganz ans Ende des Feldes zurückgefallen. Dafür hat er eigentlich bis Platz 7 noch eine echt tolle Aufholjagd gezeigt, muss man auch sagen. Also das war schon eine starke Leistung von Fabio, da durch das Feld zu kommen. Aber am meisten freut mich das natürlich für Morbidelli, dass er sich jetzt hier endlich mal wieder in Szene setzen konnte. Es war ein außergewöhnliches Wochenende, wie gesagt, generell wenig Grip-Verhältnisse, auch im Trockenen wäre es wahrscheinlich besser gelaufen auch als sonst. Ja. Dann, dass der Regen am Sonntag auch außertourliche Verhältnisse. Es ist halt die Frage, ob das jetzt ein Ausreißer bleibt, ein positiver, oder ob wir dann bei den kommenden Rennen Austin oder dann vor allem Jerez natürlich, ob er dann wieder in dem weiter hinteren Bereich des Feldes herumfährt, was wir bisher gesehen haben. Für Morbidelli ist es natürlich ganz wichtig, er hat gesagt, es geht hier um Ergebnisse, er braucht Ergebnisse, weil es geht um seine Zukunft. Er hat nur mehr den Vertrag für dieses Jahr aus der Superbike-WM. Klopft den Toprak Razgatlioglu an, der hat doch Interesse, hier einen Wechsel in die MotoGP ins Auge zu fassen. Das setzt natürlich Morbidelli noch mehr unter Druck. Wir wissen, dass die Verträge fürs nächste Jahr wahrscheinlich vor der Sommerpause gemacht werden. Das heißt, er braucht genau solche Rennen und das war jetzt mal ganz, ganz wichtig für die Seele und für alles. Also der hat sich wirklich gefreut und man konnte ihm wirklich ansehen und anhören, dass ihm da echt ein Stein vom Herzen gefallen ist.
Aber Juliane, man hat das Gefühl, dass es für Yamaha trotzdem erstmal immer noch außergewöhnliche Rennen benötigt, damit sie auch weiter vorne auftauchen. Wer weiß, wie es Rennen ausgegangen wäre. Ich meine, das ist komplett Hypothese, wenn es dort trocken geblieben wäre.
Ja, und das merkt man auch an den Reaktionen von Quartararo, wenn er dann sagt, wir haben immer noch keine wirkliche Basis mit diesem Motorrad gefunden. Also er hat gesagt, ich habe im ersten freien Training, wobei es heißt jetzt nicht mehr freies Training, sondern im ersten Training, ein anderes Motorrad gefahren als im zweiten. Da haben wir dann wieder Einstellungen verändert, am Setup gedreht. Dann kam das Qualifying, da bin ich wieder mit einem anderen Motorrad gefahren und im Sprintrennen. Und wenn das Rennen trocken und nicht nass gewesen wäre, wäre ich dann wieder mit einer anderen Einstellung gefahren. Also sie probieren immer einfach noch viel rum, um eben das Optimum irgendwie zu finden. Aber wir sind eben auch nicht mehr in der Test- oder Wintervorsaisonphase, sondern wir sind schon mittendrin im Geschehen, Saisonbeginn. Andere sind schon einen Schritt weiter und deswegen hinkt Yamaha eben immer noch hinterher. Toll wäre es natürlich, wenn man jetzt dieses Rennwochenende nehmen kann, die Daten vergleicht und irgendwie das Beste aus beiden Welten zusammennimmt, von Morbidelli und von Quartararo. Aber sie haben nun mal auch, das sagt Quartararo selber, in recht unterschiedlichen Fahrstil und das wurde ihr hier eben deutlich, wie Gerald schon angesprochen hat. Wenn es wenig Grip gibt, dann kommt Morbidelli gut zurecht und wenn es viel Grip gibt, dann kommt Quartararo gut zurecht. Das muss man irgendwie zusammenbringen und für beide eine Lösung finden, mit der sie wirklich vorne mitkämpfen können. Denn dass sie das Potenzial haben, das wissen wir von Quartararo sowieso und Morbidelli hat es an diesem Wochenende bewiesen. Ja, wir müssen abwarten, ob das jetzt nicht nur so ein streckenspezifischer Aufwärtstrend war, aber es ist natürlich für ihn ein wahnsinniger Push und ja, Gerhard hat es gesagt, er und sein Team, ihm war wirklich die Erleichterung anzumerken, nach so vielen gebrauchten Monaten, man muss ja sagen, das geht schon seit Mitte 2021 so, dass er eigentlich unter den eigenen Erwartungen bleibt und da so im hinteren Mittelfeld rumgrust, immer mal nur so gerade Punkte abgreift und in Portimao hat es ja den Anschein, dass es leider so weitergeht. Jetzt so ein Befreiungsschlag, zumindest für dieses Wochenende, das ist schon mal eine ordentliche Inspiration, so weiterzumachen, ein ordentlicher Ansporn und ich hoffe wirklich für Morbidelli, dass er daran anknüpfen kann, denn er ist einfach ein sympathischer Kerl. Ich glaube, jeder im Paddock freut sich mit ihm, dass es dieses Wochenende ja bei verschiedenen Bedingungen im Trockenen, im Halbnassen, im Nassen so gut lief für ihn. Und ja, Yamaha wird jetzt sicherlich die zwei Wochen nutzen, in die Analyse zu gehen und beides irgendwie zusammenzubringen und dann bleibt zu hoffen, dass in Austin das Wetter hält, aber wir gehen mal davon aus, in Austin ist eigentlich immer Sonnenschein und super Wetter und dann kann man die freien Trainings auch nochmal nutzen, um ja an der Feinabstimmung zu arbeiten. Denn was Morbidelli interessanterweise auch gesagt hat, er hat wirklich das Ingenieursteam und auch Luca Marmorini gelobt, der ja von Ferrari, einziger Ferrari-Ingenieur quasi abgeworben wurde, um das Motorenprojekt bei Yamaha voranzutreiben, um mehr Topspeed herauszukitzeln. Und Morbidelli hat gesagt, das ist uns auf jeden Fall gelungen. Also wir waren auf den Geraden nicht mehr so ein leichtes Futter für die Ducatis, wie das im Vorjahr noch so war. Aber dafür fehlt es eben in anderen Bereichen und das muss man irgendwie in Waage bringen. Und wenn Yamaha das schafft, dann werden sie vielleicht auch in der Lage sein, beim ein oder anderen Rennen Ducati ein Schnippchen zu schlagen und da vorne mitzufahren. Aber noch funktioniert diese Basis halt nicht einwandfrei und deswegen bleibt Quartararo dann eben auf Platz 7 oder 8 hängen. Und Morbidelli hat bei so einem Rennen, wo ihm die Bedingungen zugutekommen, dann eben auch mal so einen Ausreißer nach oben. Und das muss man irgendwie, da muss man mehr Konstanz und mehr in die Waage bringen, um wirklich das Potenzial, das beide Fahrer ja haben und das Potenzial des Motorrads dann auch auszuschöpfen.
Also am Ende Yamaha mit dem Platz 4 und Platz 7 für Franco Morbidelli und Fabio Quartararo. Ein sehr, sehr spektakuläres Wochenende hat auch KTM zu vermelden. Ja? Brad Binder, wir haben eben drüber gesprochen, hat das Sprintrennen gewonnen. Und wenn Johann Sarko nicht und Marco Bezzecchi nicht die Fahrer des Rennens gewesen wären, Gerald, dann wäre es wahrscheinlich Jack Miller gewesen. Jack Miller, der immer so ein bisschen ein Haut drauf war und wo man immer so denkt, ach, gerade bei solchen Bedingungen schmeißt er das Motorrad doch gerne mal weg. Nee, hier ist er von Platz 16 auf Platz 6 vorgecruised und hat ein richtig, richtig starkes Rennen gefahren und es hat unglaublich Spaß gemacht, ihm gestern zuzuschauen.
Ja, insgesamt müssen wir schon sagen, dass KTM in diesen beiden Rennen, die wir bis jetzt gesehen haben in Portimao und Argentinien, doch einen großen Schritt gemacht haben im Vergleich zu den Testfahrten. Also sie haben das Paket aussortiert und verbessert. Das Sprintrennen von Brad Binder war einfach großartig. Das Regenrennen, da hatte Binder natürlich Pech, da ist er in der Startphase angerempelt worden von Vinales und ist ausgerutscht und ist dann dem Feld hinterhergefahren. Er hat selber gemeint, keine Schuldzuweisungen an Maverick, das war 100% ein Rennunfall, wie er passieren kann. Kleine Berührung in Schräglage, es ist rutschig, man liegt schon auf der Nase. War natürlich bitter für Brad. Auf der anderen Seite muss man sagen, du hast es angesprochen, Miller hat hier wieder mal wie ein Löwe bei den Verfolgern hier mitgekämpft und wir wissen, dass er ein super Regenfahrer ist. Man muss aber auch sagen, es war jetzt sein erstes richtiges Regenrennen mit der KTM. Den muss er natürlich auch kennenlernen. Er hat auch extrem über schlechte Sicht geklagt, dass es wirklich visiert dreckig war und man ihn wirklich zwischen Kurve 3 und 7 Uhr herum kaum was gesehen hat. Dafür hat er gut mitgehalten im ersten Regenrennen. Die Spitze war zu schnell und ich glaube, dass insgesamt gesehen, dadurch, dass wir eben drei Ducati-Fahrer am Podest gehabt haben, plus Bagnaia ja auch noch vorne mitgefahren ist, dass die Ducati wahrscheinlich im Regen von der Fahrbarkeit ja auch noch einen Schritt vor den anderen Motorrädern ist. Ja, aber wie gesagt, Miller, erstes Regenrennen, er war da bei der Musik dabei, ist nicht irgendwie abgefallen, weil da das Setup nicht passt, hat auch ein ganz gutes Gefühl gefunden, das ist etwas, worauf er sicher aufbauen kann.
Am Ende fehlte nur etwas mehr als eine knappe Sekunde auf Jorge Martin auf Platz 5, aber Jack Miller, vorher hatte er sich dann Fabio Quartararo geholt, Luca Marini unter anderem oder auch Alex Rins, hat ein richtig gutes Rennen gemacht. Brad Binder war der Mann des Samstages, wir haben es eben angesprochen, aber Juliane, auch er ist nicht ausgefallen, sondern musste hinterherfahren und ist am Ende kurz hinter Francesco Bagnaia auf Platz 17 dann eingefahren. Was war bei ihm nochmal das Problem?
Ja, Gerhard hat es gerade erwähnt, er hatte eine unglückliche Berührung mit Maverick Vinales in der ersten Runde, ist da ausgerutscht, hat das Motorrad zwar wieder aufrichten können und ist weitergefahren, aber war natürlich da in ferner Liefen unterwegs, hat dann noch ein paar Erfahrungen und Informationen sammeln können, meinte selber, ich habe da noch so ein bisschen mit den Mappings rumgespielt und geguckt, was ich noch so rausholen kann, aber nach vorne war der Zug natürlich abgefahren und es waren auch leider keine Punkte drin, aber er hat es durchgezogen. Ich meine, bei so einem Regenrennen muss man auch erstmal sagen, okay, ich fahre jetzt hier weiter, weil die Gefahr zu stürzen ist ja immer da, aber er meinte auch, naja, vielleicht passiert vorne noch was, vielleicht gibt es einen Restart, also muss ich dabei bleiben, also er hat sich da schon noch irgendwie Hoffnung gemacht, doch noch ein paar Pünktchen bisschen abgreifen zu können. Das hat leider nicht geklappt, weil er wäre, glaube ich, im Regen wirklich, wirklich auch ein Kandidat für weit vorne gewesen. Es hat nicht sollen sein, aber kein böses Blut zwischen ihm und Maverick Vinales. Wie gesagt, war ein ganz normaler Rennunfall, kann passieren. So ein kleiner Stupser reicht bei solchen Bedingungen dann eben auch schon aus, um den anderen leider ins Auszuschicken.
Brad Binder also am Ende nur auf Platz 17, aber wir haben das gute Ergebnis von Jack Miller mit dem Platz 6 und auch Justo Fernandez war am Ende dann auf Platz 11. Mit dem Rennen nichts zu tun oder mit dem Rennausgang nichts zu tun, das hatte die Aprilia. Maverick Vinales auf Platz 12, Raul Fernandez auf Platz 14 und Aleix Espargaró auf Platz 15. Gerald, dieser Sonntag fühlte sich nicht richtig an für Aprilia.
Ja, eigentlich das ganze Wochenende. Wir erinnern uns zurück, vor einem Jahr hat hier Aleix Espargaró dominiert, Pole Position rausgefahren und das Rennen gewonnen. Erster und bisher einziger Aprilia-Sieg in der MotoGP-Geschichte. Und man hat natürlich gedacht, okay, die kommen hierher und zählen wieder zum absoluten Kreis der Favoriten. Sie waren am trockenen Freitag auch sehr, sehr konkurrenzfähig, konnten eigentlich nach Belieben hier Topzeiten aus dem Ärmel schütteln. Trotzdem hat Espargaró gesagt, das Motorrad fühlt sich hier überhaupt nicht gut an. Kein Grip, kein Turning, auf der Bremse keine Stabilität. Aber er meinte auch, das liegt auch an den Streckenverhältnissen, weil wir haben es angesprochen am Anfang, dass die Strecke einfach sehr schmutzig war. Und er meinte auch, die anderen haben wahrscheinlich mehr zu kämpfen, aber das Motorrad fühlt sich nicht gut an. Und dann kam eben der Regen. Im Qualifying am Samstag war es jetzt nicht ganz so extrem nass, weil es eben am Ende auch abgetrocknet hat und ein paar mit Slicks gefahren sind, April ja noch nicht. Aber da meinten sie, ja, okay, das war eigentlich ganz okay, aber ab dem Warm-up am Sonntag, wo es wirklich, da hat es noch geschüttet, da war es wirklich extrem nass und dann auch im Rennen, haben alle Aprilia-Fahrer gesagt, also inklusive Raul Fernandez mit dem Vorjahresmotorrad, überhaupt keine Traktion, die haben Gas gegeben, Hinterreifen hat durchgedreht, da war kein Gefühl da. Aleix hat sogar mit dem so beschrieben, dass er das Gefühl hatte, er hat einen platten Reifen und da geht nichts, ja. Also kommt das Feedback von allen drei Fahrern war gleich. Das heißt, die Aprilia war zumindest hier im Regen absolut nicht konkurrenzfähig. Und die Fahrer waren noch ratlos, woran das liegen könnte. Und es liegt jetzt an den Ingenieuren, darauf zu reagieren, die Daten zu analysieren. Es sind am Sonntag eben alle drei Aprilia-Fahrer, die am Start waren, durchgefahren. Das war mal wichtig, um viele Daten zu sammeln, um hier zu schauen, was man einerseits beim mechanischen Setup verändern muss für die Zukunft, wenn es mal wieder regnet. Auf der anderen Seite natürlich auch Elektronikabstimmungen anpassen. Raul Fernandez meinte, der Motor war extrem aggressiv am Gas. Also auch, es ist einfach nichts weitergegangen, es war unfahrbar. Und da müssen sich die Ingenieure einfach was überlegen für die Zukunft, weil es wird sicher nicht das letzte Regenrennen in diesem Jahr gewesen sein.
Aber es ist jetzt noch kein Grund, um irgendwie unruhig zu werden.
Nein, es ist jetzt einmal die Tatsache, dass es hier im Regen nicht funktioniert hat. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt irgendwann ein anderes Regenrennen haben, sagen wir mal wieder Stichwort Le Mans, wo es auch oft nass ist und auch relativ kühl ist und dort geht auch nichts, dann müsste man sagen, okay, die Aprilia hat hier wirklich eine grobe Schwäche im Regen, aber das werden erst weitere Regenrennen zeigen. Ich meine, wir haben sie ja in den vergangenen Jahren oft gesagt, dass die Yamaha im Regen einfach eine Riesenschwäche hat. Die haben sie jetzt doch beheben können, ja, weil eben die Leistung von Morbidelli war super jetzt. Der Quartararo hat eine gute Aufholjagd gezeigt. Wir haben im vergangenen Jahr auch schon gesehen, dass sie sich im Regen immer besser tun als noch vor 2-3 Jahren. Und da ist jetzt die Frage, ob wir dieses Aprilia-Bild, diese Regenschwäche auch in Zukunft sehen bei Regenrennen oder ob das jetzt ein Ausreißer war und das einfach auch den Streckenverhältnissen mit dem ganzen Dreck und so weiter auf der Strecke geschuldet war.
Platz 12, 14 und 15 für die Aprilia, die konnten wenigstens alle drei durchfahren. Bei der Honda, da ging es irgendwie nur um Schadensbegrenzung. Pol Espargaró nicht dabei, Marc Marquez nicht dabei, Juliane und am Ende springt ein 9. Platz für Alex Rins raus. Takaaki Nakagami auf Platz 13, unter ferner liefen. Wenn ich sie jetzt nicht angesprochen hätte, hätte man sie gar nicht vermisst oder so.
Wobei man sagen muss, das Wochenende ist nicht schlecht losgegangen, gerade für das LCR-Duo, also das Kundenteam, denn am Freitag kamen sowohl Alex Rins als auch Takagi Nakagami den direkten Einzug in Q2 geschafft und das ist, wenn Marc Marquez fehlt, für Honda eigentlich mittlerweile schon eine Seltenheit. Also Das hat nicht schlecht angefangen, aber naja, dann im Sprintrennen ist es sowieso immer so eine Geschichte, wenn man da zu sehr an Zweikämpfe verwickelt ist, da verliert man auf die kurze Distanz zu viel Zeit und kann vorne nicht mehr mitmischen. Und dann im Regenrennen am Sonntag saß für Alex Rins, wir haben es vorhin schon angesprochen, anfangs gar nicht so schlecht aus. Der lag zeitenweise mal auf Platz 5, Platz 6, bekam dann aber diese Probleme mit dem Visier, konnte nicht mehr wirklich sehen, wo er langfährt und ist dann relativ weit noch zurückgefallen leider. Und hat Takaki Nakagami fiel schon in der ersten Runde durch die Kollision mit Quartararo negativ aus, auf und ja, fuhr dann eigentlich auch so mehr ja am Ende der Top 10 herum, um es mal so salopp zu sagen. Und da ging nicht viel vor und nicht viel zurück. Er hat dann auch noch ja nach dem Rennen eine ganz schöne Breitseite von Quartararo bekommen, der gesagt hat, naja, also es war total unnötig, mir da so in die Seite zu fahren. Und eigentlich hätte er eine Strafe dafür verdient. Es gab aber keine Strafe, weder für diese Kollision noch für die zwischen Binder und Vinales. Also da waren die Rennkommissare diesmal gnädig. Und naja, man ist ja sowieso bei Honda dezimiert an den Start gegangen. Du sagtest es, Marc Marquez hat gefehlt. Joan Mir hat sich am Samstag verletzt, ist am Sonntag nicht angetreten. Also Rins und Nakagami waren die Alleinkämpfer. Dafür hat es Rins noch ganz okay gemacht. Ich meine, es war auch sein erstes Regenrennen auf der Honda. Insofern hat er sich trotz der Sichtprobleme wacker geschlagen. Schadensbegrenzung oder das, was dann eben bei rauskommt, wenn man eh nur mit zwei Fahrern aus dem Satellitenteam antreten kann. Also mehr war da leider jetzt auch nicht zu erwarten.
Honda also auch mit dem gebrauchten Wochenende am Ende und Platz 9 ist dann ja das Beste gewesen, was Alex Rins dann rausfahren konnte. Das Rennen gewonnen hat Marco Bezzecchi und der führt jetzt auch die Fahrerwertung an mit 50 Punkten. Dahinter Francesco Bagnaia, der nur 4 geholt hat an diesem Wochenende. Er hat 41 Punkte und Johann Sarko mit seinen 20 Punkten vom Wochenende steht auf Platz 3 mit 35 Punkten. Alex Marquez auf Platz 4, 5 ist 5. ist Maverick Vinales und auf Platz 6 ist Jack Miller. Das Rennen oder das WM-Rennen wird sehr, sehr spannend werden, auch in den kommenden Wochen. Und jetzt haben wir allerdings erstmal ein Wochenende Pause, bevor es dann weitergeht. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann müssen wir über die Moto 2 und Moto 3 sprechen und über verschiedene Rennlängen unter anderem. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Talk. Moto 2 und Moto 3 mussten auch im Regen ran, aber die eine Klasse Moto 2 ist nur 14 Runden gefahren, die andere Klasse Moto 3 ist ein komplettes Rennen gefahren und ist am Ende in einem kompletten Chaosrennen geendet. Gerald, was war denn da los? Warum durfte die Moto 2 nur 14 Runden fahren und die Moto 3 musste dann das komplette Rennen fahren?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil warum fährt die eine Klasse eine komplette Distanz und bei der mittleren Klasse wird es verkürzt? Und die Begründung war so, die Moto3 hatte schon davor ein Training auf nasser Strecke und die Moto2 nicht. Und da war es so, dass das Freitraining am Samstagvormittag in der Früh für die Moto3-Klasse noch ziemlich nass war und da sind eigentlich alle mit Regenreifen gefahren. Und dann hat anschließend das Moto2-Training angefangen und die Strecke hat zusehends abgetrocknet, dass am Anfang eine Handvoll Fahrer ein paar Runden mit Regenreifen gefahren sind, aber der Größteil mit Slicks. Das heißt, die hatten kein komplettes Training mit Regenreifen und deswegen hat man gesagt, okay, man verkürzt für die Moto 2 die Renndistanz und gibt ihnen vor dem Rennen ein Zeitfenster von 10 Minuten, um ein paar Besichtigungsrunden zu drehen, bevor sie sich in die Startaufstellung aufstellen. Ich finde ganz ehrlich, das ist eine etwas merkwürdige Entscheidung, die auch mit diesem neuen Zeitplan des Wochenendes zusammenhängt. Weil wir haben ja in diesem Jahr den Fall, dass die Warm-ups am Sonntagmorgen für Moto 2 und Moto 3 komplett gestrichen wurden. Also die fahren am Samstag am Nachmittag ihre Qualifyings und dann am Sonntag die Rennen. Dazwischen gibt es keine Session mehr. Und das MotoGP-Warm-up wurde auf 10 Minuten verkürzt am Sonntagvormittag. Früher waren es alle Klassen 20 Minuten. Und man hat die Warm-ups der kleinen Klassen gestrichen, um Platz zu schaffen für die Fahrerparade der MotoGP, die neue Fahrerparade, die es da gibt, wo die MotoGP-Fahrer auf einem Bus, wo mit einem offenen Dach oder in Portimao auf einem Anhänger um die Strecke gekarrt werden und zu den Fans winken und ein paar Fanartikel reinschmeißen. Ja. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, also es heißt ja von Seiten der Dorner, sie wollen mehr für die Fans machen und dafür haben sie auch diese Fahrerparade als einen Teil davon neu eingeführt. Die ist halt vorher kaum gab. Ein paar Strecken haben das dann aus Eigeninitiative gemacht, aber jetzt nicht in diesem Form. Dafür wurden halt die Warm-ups verkürzt, MotoGP, und die anderen komplett gestrichen. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach, es wäre eigentlich cooler in der Früh wie eh und je Bikes fahren zu sehen und dann die Rennen, ja, statt keine Bikes zu sehen auf der Strecke am Vormittag und als eine Fahrerparade, wo die Fahrer halt für 5 Minuten an deiner Tribüne vorbeifahren und du ihnen winken kannst. Ja, also fände ich die Action besser. Und dadurch, dass diese Warm-ups gestrichen wurden und die Moto2 jetzt auch nicht im Nassen fahren konnte in der Früh, musste die Renndistanz verkürzt werden, was ich für, wenn Promoter Dorner sagt, sie wollen für mehr Action für die Fans sorgen, auch kontraproduktiv ist und nicht der richtige Schritt ist. Also das sind so Nachteile bei diesem neuen Zeitplan, die eben immer mehr zutage kommen.
Juliane, man hat das Gefühl, dass Moto2 und Moto3 immer mehr so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Natürlich fokussiert sich alles auf die MotoGP. Auch wir in diesem Podcast fokussieren uns größtenteils auf MotoGP. Aber man hat so das Gefühl, Moto2 und Moto3 sind insgesamt nur noch ein Anhängsel.
Ja, leider haben sie so das Geschmäckle von einem Rahmenrennen, ne? Ja. Was halt am Rennwochenende noch stattfindet, aber ja nicht so wirklich in Erscheinung tritt. Ähnlich wie die Moto E, die ja noch nicht mal im Fernsehen so wirklich eine Präsenz hat und übertragen wird. Das ist bei Moto 2 und Moto 3 zum Glück noch anders. Wer weiß, was noch kommt. Aber ich finde es schade, weil eigentlich verdienen die Nachwuchsfahrer mehr Aufmerksamkeit und mehr Präsenz, weil das immer spannende Rennen sind. Also gerade in der Moto 3, da geht es ja drunter und drüber. Da muss man sich manchmal die Augen zuhalten, wenn man denkt, nein, das kann doch jetzt eigentlich gar nicht sein. Und auch in der Moto 2 haben wir oft wirklich, wirklich gute Rennen. Und da fährt er mit Lukas Tulowitz unter normalen Umständen auch ein Deutscher mit. Der fehlt nun gerade verletzungsbedingt, aber trotzdem sei das erwähnt. Und insofern finde ich es schon schade, dass es, wie du sagst, so stiefmütterlich behandelt wird. Aber das scheint tatsächlich der Trend zu sein, denn die MotoGP wird schon sehr gepusht. Man schaut sich viel von der Formel 1 ab mit der Fahrerparade. Und dann gibt es noch den Hero Walk im Paddock und da können Fotos mit Fans gemacht werden. Aber natürlich nur mit den Fans, die einen Paddock Pass haben. Also so richtig die Zugänglichkeit erleichtern, haut dann halt auch nicht mehr so wirklich hin, weil die Leute, die sich die Tickets auf der Tribüne leisten können und nicht die im Paddock Pass, die sehen die Fahrer natürlich auch nur auf ihrem Truck winken und können kein Selfie mit ihnen machen. Also da krankt es noch an vielen Ecken und Enden. Mir ist auch klar, dass man das nicht so offen gestalten kann, wie zum Beispiel in der Superbike-WM, wo du mit einem normalen Tagesticket auch durchs Paddock laufen kannst. Da gibt es Autogrammstunden mit den Fahrern. Das würde natürlich in der MotoGP nicht funktionieren. Aber dafür jetzt irgendwie andere Wege zu suchen, die dann im Umkehrschluss dazu führen, dass die Moto 2 und Moto 3 immer mehr in den Hintergrund rücken, ich glaube, da tut man sich selber keinen Gefallen, weil am Ende des Tages sind die Fahrer aus der Moto 2 und aus der Moto 3 die künftigen MotoGP-Stars oder sollen es werden. Und dafür muss man natürlich seitens der Dorna auch was tun. Und deswegen finde ich, sollten die schon auch eine Plattform bekommen und da dann, wie Gerald eben sagte, die Warm-ups zu streichen und so. Man sieht eben, wozu das dann im Zweifel führt. Zu kürzeren Rennen, zu weniger Sendezeit, zu weniger Aufmerksamkeit für die kleinen Klassen und das ist wirklich schade. Und das haben sie eigentlich auch nicht verdient, weil das sind wirklich gute Rennen und tolle Typen auch.
Bei Servus TV wurden vorher noch Tony Arbolino-Fans eingeblendet und die hatten eine ganze Menge dann auch noch zu feiern, weil Tony Arbolino nämlich dieses Rennen gewonnen hat. Er hat es gewonnen vor Alonso Lopez und Jake Dixon und hat jetzt auch die Fahrerwertung übernommen in der Moto2-Gesamtwertung und führt mit 41 Punkten. Gerald, auch das war ein Rennen, wo wir sagen müssen, da ist nicht alles glatt gelaufen für dann auch zum Beispiel die Favoriten. Aaron Canet zum Beispiel durfte zweimal in die Longlap.
Ja, aber trotzdem ist Canet noch Vierter geworden. Mhm. Also das war schon irre, ja, dass du zweimal die Long-Lap-Strafen fahrst und dann, er hat auch das super gemacht und gleich wieder überholt, der Fahrer, die auf der Strecke waren. Also er hatte echt einen Speed da, um wahrscheinlich aufs Podium zu fahren, ja, ohne dieser Strafen. War ein Frühstart, kann passieren, sollte nicht passieren, aber jeder macht mal so einen mini kleinen Fehler. Frühstart war eindeutig, ja, da brauchte man keine Sensoren oder so. Also ich glaube, von der Pace hätte er sicher das Tempo gehabt, um aufs Podium zu fahren. Und vorne, das Coole war, dass Alonso Lopez mit dem Bosco Scuro-Chassis wieder mal mitgemischt hat in diesem großen Feld der Kalex-Motorräder. Man hat da auch schön gesehen, dass die die Boscoscuro-Maschine erstens mal generell gut funktioniert, wenn eher die Gripverhältnisse weniger sind. Das gilt auch fürs Trockene. Aber dass sie auch, dass er teilweise ganz andere Linien fahren muss, ja, um die Vorteile, die das Chassis bietet, um Traktion und Grip aufzubauen, nutzen zu können, im Vergleich zu den Kalex-Chassis von Arbolino und Dixon. Also das war echt interessant zu sehen. Lopez hat gesagt, okay, Arbolino war am Ende einfach stärker und hat verdient gewonnen. Jake Dixon, der ist in der Nacht auf Sonntag zum ersten Mal Vater geworden. Da ist seine Frau in Europa, in Großbritannien geblieben. Wurde auch über Internet kommuniziert natürlich. Da gab es die ersten Babyfotos, die man auf Social Media gesehen hat. Also dann für ihn Dritter zu werden an so einem außergewöhnlichen Wochenende ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Wer mir noch sehr, sehr imponiert hat, ist Sergio Garcia. Du musst dir nur die Startaufstellung anschauen. Der Rookie, der jetzt sein zweites Moto2-Rennen gefahren ist und sein erstes Regenrennen überhaupt, stand auf Startplatz 28 und hatte eine Long-Lap-Strafe und wird am Ende Fünfter. Mhm. Absolut irre.
Sergio Garcia auf Rang 5 am Ende. Ich hatte aber das Gefühl, gerade bei diesem Rennen war die Long-Lap-Penalty nochmal eine doppelte Strafe, weil fühlte sich länger an als sonst, auch wenn natürlich das Rennen langsamer war durch die Regenbedingungen.
Ja, natürlich. Die Long-Lap-Strafe ist von dort, wo man sie anbringt, nicht auf allen Rennstrecken gleich. Man versucht es zwar so zu gestalten, dass man immer quasi den gleichen Zeitverlust hat, aber das geht einfach auch nicht. Ja. Und wenn du jetzt im Regen fährst, auf der Ideallinie wird halt die ganze Zeit gefahren, in der Long-Lap halt kaum, dann muss man dort natürlich nochmal zusätzlich aufpassen, dass man hier genau zwischen den Linien bleibt, weil wenn man rausrutscht, gibt es noch eine Strafe, oder dass man da nicht sogar noch ausrutscht und am Boden liegt, ja, und ausscheidet. Also da muss man natürlich mit ein bisschen Vorsicht zu Werke gehen, und deswegen hast du wahrscheinlich den Eindruck gehabt, dass man da mehr Zeit verliert als vielleicht sonst wo.
Gerald, hat Pedro Acosta Lehrgeld bezahlt an diesem Wochenende?
Ja, schon. Es war irgendwie seltsam, weil der ist ja extrem weit zurückgefallen. Der war ja in den ersten Runden außerhalb der WM-Punkteränge. Hat sich dann in der zweiten Rennhälfte aber erfangen und ist wieder nach vorgekommen. Aber dass er da so im Regen untergegangen ist, ist schon seltsam, weil Acosta ist ein absolutes Top-Talent, den wir wahrscheinlich nächstes Jahr in der MotoGP sehen werden. Und auf langfristig wird er in der MotoGP um den WM-Titel kämpfen. Ja, also ein absolut künftiger Superstar mit mega viel Talent. Aber Regenfahren ist ja natürlich noch eine andere Geschichte, und ich kann mich erinnern, wir hatten ja noch nicht so viele Regenrennen, seit er in der WM ist, aber da kann ich mich auch in der Moto 3 mal erinnern, dass es ein Regenrennen gab und er da auch extrem Schwierigkeiten hat, überhaupt in die Punkteränge zu fahren. Also das könnte schon ein Punkt sein, an dem er wahrscheinlich an sich als Fahrer arbeiten muss. Muss man halt schauen, wenn er in Spanien ist, ich weiß nicht, wie oft es da regnet in der Gegend, wo er wohnt, aber dann müsste er halt auf die Strecke gehen und privat trainieren, ja, mit Supermotards oder whatever, um hier vielleicht sich zu verbessern. Aber das ist sicher ein Punkt, den wir im Auge behalten müssen, ob er sich da verbessert oder ob das einfach eine Schwäche ist, die er halt noch hat. Ich meine, er ist ja auch noch sehr jung, trotz des großen Talents und der Erfolge, die er schon gefeiert hat.
Tony Arbolino führt also in der Fahrerwertung mit 41 Punkten vor Aaron Canet mit 33. Pedro Acosta am Ende hier geschlagen unter den Geschlagenen. Er ist nur auf Platz 12 gefahren, ist in der Fahrerwertung im Moment auf Platz 3 mit 29 Punkten. Und der von Gerald angesprochene Sergio Garcia im Moment auf Platz 11 mit 12 Punkten. In der Moto 3, Juliane, gab es dann ein ziemliches Chaosrennen, oder? Weil da sind sehr viele Ausfälle gewesen, sehr viele runtergerutscht. Am Ende gewinnt dann Tatsuya Suzuki das Rennen, oder Tsuki Suzuki, Entschuldigung, vor Diogo Moreira, der ja auch schon im ersten Rennen auf das Podium gefahren ist, und Andrea Minio auf Platz 3. Aber die Moto 3 hatte zu kämpfen.
Ja, du sagst, es hat einige Stürze gegeben und vor allem in der Führungsgruppe. Also ganz am Anfang, Öncü hat nach der zweiten Runde, wenn mich nicht alles täuscht, geführt. Allerdings sieht es nicht lange, denn er ist gestürzt und musste dann, ja, dem Feld hinterher eilen. Leider auch ähnlich wie Brad Binder in der MotoGP aus verlorenem Posten. Da hat dann Tatsuki Suzuki die Führung geerbt und hat sie auch bis zum Zielstrich nicht mehr abgegeben. Das War eine sehr, sehr dominante Vorstellung vom Japaner. Habe ich jetzt ehrlich gesagt in der Moto3 so nicht kommen sehen. Wir haben da ja eigentlich immer so Gruppenrennen um den Platz 1, war aber wohl auch den Bedingungen geschuldet, die Suzuki überhaupt nichts ausgemacht haben. Also er kam da im Regen wirklich gut zurecht, konnte davonfahren und kam überhaupt nicht in die Gefahr, von irgendeinem anderen Fahrer noch eingeholt zu werden. Aber dahinter ging es bis zum Schluss wirklich rund in einer relativ großen Kampfgruppe um die restlichen Podestplätze. Da haben eben neben Moreira und Minyu, die dann eben die zwei Plätze auf dem Podest noch ergattern konnten, lange auch noch andere mitgemischt. Unter anderem auch ein Ersatzmann namens Daniel Almanza. Der ist für Joel Kelso eingesprungen. Der hatte ja am vergangenen Rennwochenende nach dem Zielauflauf, Einlauf, so eine blöde Kollision und hat sich da leider den Knöchel angeschlagen und ist ausgefallen. Deswegen kam der Ersatzmann zum Zug und hat bei seinem Debüt im Regen gleich ganz vorne mitgemischt, ist dann aber kurz vor dem Schluss noch abgeräumt worden und unverschuldet gestürzt, hat also das Ziel leider nicht mehr gesehen. Und auch Rossi, der bis zum, also Ricardo Rossi, nicht Valentino, Ricardo Rossi und Joe Massia, die haben eigentlich gut auf Kurs gelegen. Joe Massia eine ganze Zeit lang auf Platz 2 ist gestürzt und Ricardo Rossi dann noch in der letzten Runde weggeworfen. Und so waren es dann eben Moreira und Andrea Minyu, die aufs Podest gefahren sind. Und für Andrea Minyu ist es ja nun wirklich auch eine tolle Geschichte, hier bei dem Rennen aufs Podest gefahren zu sein, denn der Name kommt uns bekannt vor, aber Andrea Minyu fährt ja eigentlich diese Saison gar nicht in der Moto3. Er war auch Ersatzmann und zwar für Lorenzo Felon, der ebenfalls verletzt gefehlt hat. Und dass er da bei seinem Comeback sozusagen gleich so vorne mitmischt und dann noch mit einem Podestplatz belohnt wird, das hat mich für ihn wirklich gefreut. Er hat ja nach der vergangenen Saison, die auch eher ja gebraucht verlief, keinen Stammplatz für 2023 bekommen und sich dann bei einem Ersatzrennen so zurückzumelden, das ist auch eine Ansage an die Kritiker und die, die ihm keinen Vertrag geben wollten. Also freut mich wirklich für den Italiener, der ja auch so ein Rossi-Zögling war. Und insofern ein schönes Podium.
Wenn Valentino Rossi in der Moto3 mitgefahren wäre, dann hätten wir die Moto3 wahrscheinlich an den Anfang stellen müssen.
Ja, das stimmt. Dann hätte sie auch eine höhere TV-Präsenz.
Das steht auf jeden Fall fest. Tatsuki Suzuki gewinnt dieses Rennen vor Diogo Moreira. Und auf Platz 3 ist Andrea Minyu, der gleich mal aus dem Stand auf Platz 6 in der Fahrerwertung gekommen ist. Tatsuki Suzuki jetzt auf Platz 3. Und Daniel Olgado führt nach seinem vierten Platz, den er hier eingefahren hat, mit 38 Punkten die Fahrerwertung an vor Diogo Moreira und Tatsuki Suzuki. Das war das Rennwochenende in Argentinien. Gerald, jetzt geht's weiter nach Austin. Eine Woche haben wir Pause, in zwei Wochen steht das Rennen dann.
Ja, die Stammfahrer haben jetzt einmal alle Pause, aber in dieser Woche finden noch Testfahrten in Jerez statt. Wird sehr wichtig werden für weitere Entwicklungen, weil also Ende April haben wir ja dann den Grand Prix in Jerez und dann danach noch einen Testtag. Das heißt, da können jetzt mal die Testfahrer schon Dinge vorbereiten, die dann die Stammfahrer diesem Jerez-Testtag bekommen werden. Unter anderem ist jetzt bei diesem Test jetzt diese Woche dabei Stefan Bradl mit der Honda. Die werden hier laut unseren Informationen das neue Aluminium-Chassis testen, das Kalex entwickelt hat. Ob dieses Chassis dann schon in Austin zum Einsatz kommen wird, ist momentan noch offen. Aprilia ist auch dabei bei diesem Test mit Lorenzo Salvatori. Yamaha hat auch das Testteam mit Kyle Crutchlow im Einsatz. Der hat bereits Fabio Quartararo verraten jetzt in Argentinien, dass er für den Test in Jerez nach dem Grand Prix dann in einem knappen Monat einige neue Entwicklungen erwarten wird, die Yamaha angekündigt hat. Also die wird jetzt Kyle Crutchlow vorbereiten einmal. Und KTM ist auch bei diesem Test im Einsatz, zumindest mit Dani Pedrosa. Ob Jonas Folger jetzt auch hier fahren wird, um sich auf das Grand Prix Comeback vorzubereiten, müssen wir auch genau in Erfahrung bringen. Aber wie gesagt, jetzt sind wieder die Testfahrer am Zug, um hier für die Zukunft weiterzuentwickeln.
Aber nachhaltig ist das noch nicht, oder? Erst in Argentinien das Rennen, dann nach Jerez testen und dann nach Austin wieder zurück auf den anderen Kontinent, um dann das Rennen zu fahren?
Naja, die Motorräder, die jetzt in Argentinien zum Einsatz gekommen sind, werden ja von Argentinien nach Austin transportiert. Aha. Es sind hier in Jerez die europäischen Testteams mit ihren Motorrädern im Einsatz. Ja, da hat eigentlich jedes Testteam seinen eigenen LKW mit Ersatzteilen und Motorrädern und die fahren dann in Europa, also jetzt sagen wir mal KTM, die fahren dann mit ihrem Truck von Oberösterreich, Mundafing, wo die Motorsportzentrale ist, im LKW nach Jerez und ja, Pedrosa reist dann dort an und testet. Ja, also so musst du das vorstellen.
Na gut, dann bin ich beruhigt. In 14 Tagen geht es weiter, das Rennen in Austin. Und dann werden wir natürlich am Montag danach, also am 17. April, dann darüber sprechen hier bei Starting Grid, dem MotoGP Talk. Das war es nämlich schon wieder mit der neuen Ausgabe. Vielen Dank an euch, Gerald, Juliane, für eure Expertise nach diesem Rennen noch wieder.
Danke auch, bis demnächst.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und frohe Ostern.
Genau, wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall in den Bookmarks bei euch sein. Und wie gesagt, wir hören uns in 14 Tagen nach Ostern dann wieder. Euch allen frohe Ostern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.